Schönen guten Abend, schön, dass Sie wieder da sind oder zum ersten Mal heute, um über dieses spannende Thema nachzudenken, das nicht einfach nur eine Debatte ist, die man irgendwie am grünen Tisch führen kann, sondern das uns ganz persönlich betrifft. Und ich hoffe, das wird deutlich werden, wie sehr wir damit drin hängen in dieser Frage, kann man Gott beweisen? Ich habe einen guten alten Freund in Kalifornien, der schickt mir von Zeit zu Zeit Gedichte, Zitate, manchmal auch eine kleine Geschichte. Und der hat einen ganz speziellen Humor, dieser Freund, und das wird vielleicht auch deutlich in der Fabel, das ist, die er mir neulich geschickt hat. So wie eine moderne Fabel, wissen Sie, wo Tiere sich wie Menschen verhalten. Und damit möchte ich mal anfangen heute Abend. Die Geschichte handelt von einem Atheisten, passend zum Thema, der an einem Frühlingstag durch die herrlichen Wälder in Kanada wandert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Kanada gewesen ist. Und er ist tief berührt von der Schönheit der Natur. Was für majestätische Bäume, sagt er, was für ein herrlicher Fluss, wie schön die Tiere hier sind, sagt er zu sich selbst. Und als er so am Fluss entlang geht, berauscht von der Natur, hört er plötzlich hinter sich ein Rascheln, das aus den Büschen kommt. Er dreht sich um und muss sehen, wie ein riesiger Grizzlybär sich ihm nähert. Voller Schrecken rennt der Atheist davon. Nach einigen Metern guckt er nochmal über die Schulter zurück, sieht, dass der Bär immer näher kommt. Er stolpert, er stürzt über einen Ast, fällt der Länge nach hin. Keine Chance, der Bär steht vor ihm und hebt die rechte Pranke. In seiner Not, voller Angst, schreit der Atheist: Oh mein Gott! Und da ist es, als ob die Welt auf einmal stehen bleibt, einschließlich des Grizzlys. Und da hört der Atheist eine Stimme rufen: Du hast meine Existenz seit Jahren bestritten. Du hast anderen beigebracht, dass ich nur eine fixe Idee sei. Du hast sogar meine Schöpfung auf eine Ansammlung von Zufällen zurückgeführt. Bittest du jetzt mich um Hilfe? Soll ich dich etwa ab heute zu meinen Gläubigen zählen? Der Atheist richtet sich leicht auf und sagt: Ich gebe zu, es wäre vermessen und heuchlerisch, wollte ich dich jetzt plötzlich bitten, dass du mich wie einen Christen behandelst. Könntest du nicht stattdessen den Bären einfach dazu bringen, dass er sich wie ein Christ verhält? Gut, das wird geschehen, sagte die Stimme. Da kam wieder Bewegung in die Szene. Der Bär nahm die erhobene rechte Pranke herunter, legte sie auf seine linke, neigte den Kopf und sprach: Herr, ich danke dir für diese wundervolle Mahlzeit, die ich jetzt mit Freuden genieße. Tja, wen soll ein Atheist rufen, wenn er in Not kommt? Das ist eine interessante Frage. Und wo kann ein Atheist seinen Dank loswerden, wenn er begeistert ist von der Schönheit der Natur? Immerhin macht die Geschichte ganz gut deutlich, dass auch überzeugte Gottesleugner sich von Zeit zu Zeit mit Gott befassen müssen. Und sei es manchmal nur, um sich zu beruhigen, dass es ihn möglicherweise nicht gibt. Sie wissen ja, der Marxismus hatte immer wieder angekündigt, die Religion, das ist so ein alter Hut, das wird irgendwann von selbst aussterben. Nur diese Prognose hat sich überhaupt nicht erfüllt. Im Gegenteil, wer so ein bisschen mit offenen Augen in die Gesellschaft hineinschaut, der sieht, dass das immer wieder an ganz unerwarteten Stellen plötzlich aufbricht, bei Leuten auch, bei denen man nicht damit rechnet. Etwa so ein früher mal neomarxistischer Vordenker wie Jürgen Habermas hat in den letzten Jahren immer mal wieder angefangen, über den Sinn von Gott und Religion zu reden. Oder wenn wir an einen anderen denken, der Schriftsteller Martin Walser, der plötzlich anfängt, sich mit dem Theologen Karl Barth zu beschäftigen. Es ist ganz erstaunlich. Früher hat Martin Walser gesagt, ja, wir sollten aufhören mit diesem christlichen Gerede von Gott und eher so die Naturgötter des Germanentums wieder stärker in Betracht ziehen. Und jetzt fängt er plötzlich an, über Gott und Theologie zu reden. Wenn auch noch etwas unbestimmt, ein interessantes Interview neulich im Spiegel, da hat Spiegel gefragt, sind Sie religiös? Und Martin Walser hat gesagt, naja, da ich mit diesem Wort die vielfältigsten Erfahrungen habe, meide ich es, aber Atheismus ist eine Disziplin in einer anderen Sportart, mit Atheismus habe ich nichts zu tun. Und dann fragt Spiegel nach und sagt, letztlich lautet doch die Frage, ist der Himmel leer oder nicht? Eine super Frage für ein Spiegelinterview. Und Martin Walser hat dann etwas ausweichend darauf geantwortet, aber der Spiegel hat die Frage gut auf den Punkt gebracht. Darum geht's im Letzten. Ist der Himmel leer oder nicht? Müssen wir da mit irgendetwas oder irgendjemandem rechnen oder nicht? Und früher oder später landet diese Diskussion dann immer bei der Frage, die uns für heute Abend aufgegeben ist. Wie sicher können wir eigentlich sein? Auf der einen oder auf der anderen Seite. Wie sehr müssen wir Gott ins Kalkül einbeziehen? Wie sehr müssen wir damit rechnen, dass es ihn gibt? Oder wie sicher können wir möglicherweise sein, dass es ihn nicht gibt? Kann man Gott beweisen? Es empfiehlt sich, diese Frage sehr gründlich zu bedenken, denn wir haben ja alle Angst davor, getäuscht zu werden. Dafür ist die Frage auch viel zu wichtig. Und je wichtiger eine Frage, umso größer die Gefahr, sich zu täuschen. Umso schlimmer, wenn wir uns täuschen. Also wenn ich mich in der Straße täusche, mir jemand eine falsche Straße sagt, nun gut, das ist nicht so schlimm. Wenn ich mich in der Frau, die ich geheiratet habe, getäuscht hätte, das wäre sehr viel folgenreicher gewesen. Und mancher wurde so oft enttäuscht, einfach weil er sich auf das Falsche verlassen hat. So oft enttäuscht, dass er irgendwann dann mal sagt, also wissen Sie, ich glaube gar nichts mehr. So wie jener Mann, dem ein Kollege von mir begegnet, der hat dann später davon berichtet, er hat diesen Typen, er hatte eigentlich einen anderen Namen, den hat er Ringelmann genannt, und da erzählt er, ich saß dem gegenüber, das war ein Kerl wie ein dreiteiliger Schrank, er hatte wirklich Schlimmes erlebt, seine Frau war durch die Bomben umgekommen, seine zwei Söhne waren im Krieg gefallen, und als ich ihn traf, da sagte er, wissen Sie, bleiben Sie mir mit Ihrem ganzen Christentum vom Halse, ich glaube gar nichts mehr. Und der Kollege hat gesagt, ja, gut, das kann ich mir nicht denken, dass Sie gar nichts mehr glauben, Herr Ringelmann. Fahren Sie ab und zu mit der Eisenbahn? Ja, sagt er, natürlich. Warum? Na ja, dann werden Sie doch hoffentlich jedes Mal vorher zum Lokführer gehen und ihm sagen, zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein, bevor ich einsteige. Nein, nein, sagte der, man kann doch der Bahn wohl zutrauen, dass Ihre Lokführer... Wie? Sagte der Kollege dazwischen. Da steigen Sie ein, ohne sich davon zu überzeugen, dass der Kerl da vorne auch fahren kann? Sie vertrauen dem Burschen Ihr Leben an? Sagen Sie in Zukunft nie mehr, ich glaube gar nichts mehr. Sagen Sie, ich glaube gar nichts mehr, außer der Bundesbahn. Und dann weiter, Herr Ringelmann, Sie gehen doch ab und zu sicherlich auch in die Apotheke. Ja, natürlich so für meinen Kopfschmerzen, Pulver und so weiter. Aber Herr Ringelmann, es haben Apotheker aus Versehen schon Gift abgegeben. Da lassen Sie doch das Migränepulver vorher bestimmt noch mal im Labor untersuchen. Aber nein, sagt er, ist doch nicht nötig. Man wird doch wohl davon ausgehen können, dass so ein ausgebildeter Apotheker das... Was, Herr Ringelmann, sagt der Kollege, Sie schlucken das ununtersucht? Sie vertrauen dem Apotheker Ihr Leben an? Sie nehmen die Medizin einfach so im Vertrauen, das nenne ich Glauben, lieber Herr Ringelmann. Sagen Sie in Zukunft nie mehr, ich glaube gar nichts mehr. Sagen Sie, ich glaube gar nichts mehr, außer der Bundesbahn und dem Apotheker. Und so ging es Schritt für Schritt, und irgendwann hat er das dann wohl auch kapiert. Wir können gar nicht leben, ohne zu glauben. Das heißt, wir können nicht leben, ohne in bestimmten Zusammenhängen und bestimmten Leuten zu vertrauen. Ohne uns auf irgendetwas zu verlassen. Und auch die Atheisten haben ja ihren Glauben. Chruschtschow, der frühere Chef der Sowjetunion, soll gesagt haben, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, und Gott weiß, dass ich nicht an ihn glaube. Und so haben alle eben ihren Glauben. Die Frage ist, wer hat Recht? Und welcher Glaube ist richtig? Das ist die Frage. Nun, viele halten diese Frage für überflüssig. Die sagen, warum denn? Soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden, ne? Warum sind wir denn so engstirnig? Aber was heißt hier engstirnig? Stellen Sie sich vor, ein Mann kommt in die Apotheke und sagt, ich möchte bitte ein Mittel gegen Kopfschmerzen haben. Sagen, haben wir das nochmal? Und der Apotheker bittet ihn freundlich hinter die Ladentheke, ne? Öffnet alle Schränke, Schubläden und Dosen und sagt, bitte greifen Sie ruhig mal rein. Nehmen Sie, was Sie wollen. Und der Patient ist entsetzt und sagt, aber bitte, Herr Apotheker, was hilft denn? Was ist denn richtig? Und der Apotheker, der lacht nur und sagt, ach, seien Sie doch nicht so kleinlich. Was heißt schon richtig oder falsch? Jeder soll nach seiner Fasson Medizin schlucken. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Wissen Sie, bei der körperlichen Medizin, da nehmen wir es sehr genau. Da wollen wir manchmal sogar den Beipackzettel lesen oder manchmal auch lieber nicht. Aber wie ist das mit der Medizin für unsere Seele? Mit der Medizin gegen den Tod. Wenn es nach Ludwig Feuerbach geht, dann ist der christliche Glaube ein einziger großer Selbstbetrug. Feuerbach hat gesagt, die Gräber der Menschen sind die Wiegen der Götter. Das heißt, wenn ein Mensch an seinen Gräbern steht, wenn ein Mensch Hoffnungen begraben muss, Menschen begraben muss, Hoffnungen begraben muss, Ziele begraben muss, wenn er schwach wird, dann wünscht er sich einen Stärkeren und dann erfindet er Gott. Die Gräber der Menschen sind die Wiegen der Götter. Also die Gottesvorstellungen entstehen aus unseren Wünschen. Das war seine berühmte Projektionstheorie. Der Mensch erschafft sich Gott nach seinen Wünschen und Bildern. Aber ehrlich gesagt, diese Vorstellung von Feuerbach ist nicht sehr logisch. Die Tatsache, dass ich mir etwas wünsche, sagt doch noch nichts darüber aus, ob es dieses Gewünschte gibt oder nicht. Man könnte diese ganze Theorie auch gegen Feuerbach selbst wenden und sagen, weil du dir so dringend wünschst, dass es keinen Gott gibt, darum glaubst du auch, dass es keinen Gott gibt. Und es gibt ja wirklich Zeitgenossen, die haben ein dringendes Interesse daran, dass es möglichst keinen Gott geben solle. Da wurde der Sohn eines prominenten Verlegers von der FAZ in dem Magazin gefragt vor einigen Jahren, was wäre für Sie das größte Unglück? Und was meinen Sie, was der geantwortet hat? Der hat geantwortet, wenn es Gott gäbe. Das wäre für mich das größte Unglück. Kurz und knapp. Und aus seiner Perspektive war das durchaus scharfsinnig. Das war ehrlich, denn wenn Gott tatsächlich existieren sollte, wusste der, dann müsste ich ihm Rechenschaft über mein Leben ablegen. Wenn Gott wirklich da wäre, dann wäre mein bisheriges Leben ein einziger großer Irrweg, eine Ansammlung tragischer Fehlentscheidungen. Wenn Gott wirklich wäre, dann hätte das enorme Auswirkungen für uns persönlich. Und so hoffen die einen, dass es Gott geben möge, die anderen fröstelt bei dem Gedanken, dass es Gott geben könnte. Tja, und wieder andere, denen ist das ziemlich egal, zumindest tun sie so. Die verstehen die ganze Aufregung nicht und die sehen die Sache eher lässig sportlich. Ich denke da an den Schriftsteller Bernhard Schlink. Bernhard Schlink, der hat vor einiger Zeit im Cicero ein Interview gegeben über sein Buch zur RAF-Geschichte damals. Und da hat man ihn ziemlich zum Schluss des Interviews gefragt, Herr Schlink, Sie kommen ja aus einer Theologenfamilie, was passiert nach dem Tod? Und Schlink hat so eine lässige Antwort gegeben, er hat gesagt, nichts, im Leben passiert genug. Und ich frage mich, wo will der Mann das herwissen? Woher will er das wissen? Und was, wenn er sich irren sollte? Was, wenn doch noch etwas passieren würde und wir mit Gott rechnen müssten? Man kann jetzt ganz cool sein, wie man will, aber verstehen Sie, damit hat man das Problem nicht vom Tisch. Und deswegen müssen wir die Sache schon klären, weil einfach zu viel auf dem Spiel steht und weil wir auf Dauer auch ohne Gewissheit nicht leben können als Menschen. Wir können auf Dauer nicht leben, ohne diese Sache geklärt zu haben. Egal von welcher Seite her Sie nach Gott fragen, ob Sie sehnsüchtig danach fragen und sich wünschen würden, dass es ihn gäbe, oder ob sie eher spöttisch oder ablehnend sind und sagen, naja, das kann auch keiner so richtig wissen. Und selbst wenn sie über das Religionsthema erhaben zu sein glauben, wie dieser Schriftsteller aus der Theologenfamilie, dann sind sie mit Gott noch lange nicht fertig, wenn es ihn denn gibt. Und darum freue ich mich, dass sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, darüber nachzudenken. Über diese Frage kann man Gott beweisen. Das ist wirklich eine enorm persönliche, praktische, wichtige Frage. Der Mathematiker Blaise Pascal hatte ja persönlich zum Glauben an den Gott der Bibel gefunden. Blaise Pascal, einer der genialsten Mathematiker aller Zeiten, war Christ geworden. Und nun wollte er auch andere davon überzeugen, ebenfalls an Jesus Christus zu glauben. Und dazu hat er seine berühmte Wette entwickelt. Ganz interessanter Gedanke. Die hat er mal aufgeschrieben. Damit wollte Pascal zeigen, es ist vorteilhafter, an Gott zu glauben, als nicht an Gott zu glauben. Er hat einfach vier Möglichkeiten aufgezeigt, die es geben könnte, ganz logisch. Also Möglichkeit 1, man glaubt an Gott und Gott existiert. In dem Fall kommt man in den Himmel. Möglichkeit 2, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall verliert man nichts. Möglichkeit 3, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In dem Fall gewinnt man ebenfalls nichts. Und vierte Möglichkeit, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In dem Fall wäre man verloren. Verstehen Sie? Ganz logisch. Ich nochmal zum Mitschreiben, man glaubt an Gott und Gott existiert. In dem Fall ist alles okay, man kommt in den Himmel. Man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In dem Fall verliert man nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. Da verliert man auch nichts, gewinnt auch nichts. Aber für den Fall, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert doch. In dem Fall wäre man verloren. Und aus diesen Möglichkeiten folgert Pascal mithilfe der Prinzipien der Statistik, dass es doch besser wäre, bei dieser Wette auf Gott zu setzen. Ja? Er sagt, wenn sie gewinnen, gewinnen sie alles. Wenn sie verlieren, verlieren sie nichts. Setzen sie also ohne Zögern darauf, dass es ihn gibt. Zitat Ende. Also nach dem Motto, die Chance ist ungleich größer als das Risiko bei dieser Wette, wenn man auf Gott setzt. Nun, Pascal hat das sicher nicht ohne Humor geschrieben und dahinter stand zugleich aber bei ihm dieses Anliegen, er wollte Menschen dafür gewinnen, dass sie anfangen, ernsthaft nachzudenken. Und man muss zugeben, dass mit einer solchen Statistik natürlich noch kein positiver Beweis für die Existenz Gottes erbracht ist. Das ist klar. Es ist nur gezeigt, dass es statistisch vernünftiger ist, zu glauben, als nicht zu glauben. Das hat Pascal gezeigt. Aber nochmal, gibt es das überhaupt einen positiven Beweis für die Existenz Gottes? Nun, in der Theologie hat man das immer wieder versucht, solche Gottesbeweise zu formulieren. Zum Beispiel den sogenannten Ursachenbeweis oder der heißt auch kosmologischer Gottesbeweis. Der geht so. Man sieht auf diese reale Welt, deswegen kosmologisch. Und die Erfahrung zeigt, die Welt ist in Bewegung. Es muss aber im Alltag alles eine Ursache haben. Es gibt immer eine Ursache, die eine andere anstößt. Und da alles eine Ursache haben muss, gibt es auch eine allererste Ursache, die alles angestoßen haben muss. Und diese Ursache muss Gott sein. Eine Möglichkeit, Ursachenbeweis. Dann zweites Beispiel, was die Theologen versucht haben, der sogenannte Zweckmäßigkeitsbeweis. Dass man sagt, Leute, schaut hin, in der Natur gibt es ein erstaunliches Maß an Zweckmäßigkeit, an Genialität, an Ordnung, an Planung. Es gibt geordnete Gesetzmäßigkeiten. Denkt zum Beispiel an die Photosynthese oder wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Oder an das menschliche Auge, das so komplex konstruiert ist, dass bis heute die Technik nicht entwickelt wurde, um das kameratechnisch nachzubauen. Eine unvorstellbare Genialität und Komplexität. Und so sagt der Zweckmäßigkeitsbeweis, das zeigt, dahinter muss ein Planer stehen. Denn irgendwo muss der Plan ja herkommen. Das ist nicht denkbar als Zufallsprodukt. Und hinter dem Personsein des Menschen muss eine persönliche, geistige Größe stehen. Wo soll es sonst herkommen? Von Charles Darwin wird gesagt, wenn er ein menschliches Auge sah, dann fröstelte ihn. Weil er fürchtete, das könnte seine ganze Theorie zum Einsturz bringen. Und im Jahr vor seinem Tod hatte Darwin ein interessantes Gespräch mit dem Herzog von Argyll. Von Argyll verwies dabei auf die wunderbare Zweckmäßigkeit bestimmter Organismen und Phänomene in der Natur und sagte, das zeigt doch, dass dahinter ein Planer stehen muss, eine Intelligenz. Und Darwin antwortete, das kommt wohl oft mit überwältigender Kraft über mich, dieser Gedanke. Aber zu anderen Zeiten scheint es vorbeizugehen. Verstehen Sie, Darwin hat über diesen Gedanken, über diese Erkenntnis, dass alles so genial geplant ist, gesprochen wie über eine Herzattacke, die ihn bedroht, die ihn manchmal befällt und bei der er froh ist, wenn die Wirkung dann wieder verpufft. Nun gibt es einen interessanten Einwand gegen diesen Zweckmäßigkeitsbeweis. Man sagt, schau doch hin in die Welt, es gibt doch nicht nur Ordnung, es gibt doch nicht nur fantastische Komplexität, es gibt doch nicht nur die Genialität des Auges, sondern es gibt doch bitteschön auch die andere Seite. Es gibt Erdbeben, es gibt grauenvolle Flutkatastrophen, es gibt schlimmste Krankheiten, das gibt es doch auch. Wo ist bitteschön da die Ordnung? Schönheit und Chaos nebeneinander, wie will man das vereinbaren? Denken Sie an den Kölner Dom. Der wurde im Krieg schwer beschädigt, dieser Kölner Dom. Und wer 1945 vor dem Kölner Dom stand, der sah beides nebeneinander. Er sah die Ruinen, er sah das zerstörte Gemäuer, aber zugleich sah er noch die erstaunliche Baukunst der Vergangenheit. Davon konnte er auch immer noch genug sehen. Und niemand kam auf die Idee, die Genialität der mittelalterlichen Baumeister verantwortlich zu machen für die aktuelle Zerstörung des Domes. Man sah noch in der zerstörten Form die alte Genialität. Und so spricht auch eine teilweise zerstörte, chaotische Welt nicht unbedingt gegen die Genialität des Schöpfers. Sie wirft allerdings die Frage auf, wie konnte es zu diesen Zerstörungen kommen? Und dazu sagt uns die Bibel eine ganze Menge und auch eine ganze Menge über die Schuld des Menschen. Also nochmal, Ursachenbeweis, Zweckmäßigkeitsbeweis, die Wette von Pascal. Kann man Gott auf diesem Wege wirklich beweisen? Was leisten diese Gottesbeweise? Nun, sie zeigen einiges. Sie zeigen zum Beispiel, dass der Glaube an einen Gott sich gut mit den sichtbaren Fakten harmonisieren lässt, in Einklang bringen lässt. Sie zeigen, dass der Glaube eine gewisse innere Stimmigkeit und Folgerichtigkeit hat. Sie zeigen, dass sich die Welt mit einem göttlichen Designer viel besser erklären lässt, letztlich als mit anderen Denkmodellen. Dass die Frage mit dem göttlichen Designer doch etliches beantworten kann. Dass dieses Konzept doch manches besser erklärt als andere. Und sie zeigen vielleicht, dass die Existenz Gottes wahrscheinlicher ist als seine Nicht-Existenz. Ich denke, das können all diese Beweise und Argumente uns nahelegen. Sie zeigen, um das so zu formulieren, dass man als Wissenschaftler ein gutes intellektuelles Gewissen haben kann, dass man als Wissenschaftler seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben muss und trotzdem an Gott glauben kann. Das zumindest zeigen sie. Blaise Pascal hat gesagt, ohne den christlichen Glauben werdet ihr euch selbst, ebenso wie die Natur und die Geschichte, ein Monster und ein Chaos. Ohne den christlichen Glauben werdet ihr euch selbst ein Monster und ein Chaos, hat Blaise Pascal betont. Und es ist ein interessanter Versuch gemacht worden von einem Mann namens James Löber 1916. 1916 hat er Forscher befragt, ob sie an einen Gott glauben, zu dem man beten kann und der Gebete wirklich hört. Diese Frage hat er 1916 Naturwissenschaftlern gestellt und er kam zu einem interessanten Ergebnis. 40% der befragten Wissenschaftler glaubten an einen solchen Gott, 40% glaubten nicht dran und 20% waren sich unsicher. Und Löber hat Folgendes prognostiziert. Er hat gesagt, wenn wir diese Frage in einigen Jahrzehnten wieder stellen, dann werden noch weniger Wissenschaftler den Glauben an Gott für möglich und einen solchen Gott für denkbar halten. Und dann hat man die Probe aufs Exempel gemacht, 81 Jahre später, 1997. Man hat genau die gleiche Frage wiedergenommen und gestellt und nach allem, was ich weiß, auch fair die Befragten ausgewählt. Und was meinen Sie wohl, was rausgekommen ist? Die Zahl der Wissenschaftler, die an einen solchen persönlichen Gott glauben, zu dem man beten kann, der real auf uns Menschen eingehen kann, betrug wieder 40%. Also es war noch genauso groß die Anzahl der Wissenschaftler, die daran glaubten, dass das durchaus möglich sei. Nun, das sind interessante Überlegungen, ähnlich wie Louis Pasteur, der frühere Generaldirektor des Naturwissenschaftlichen Forschungsinstituts in Paris. Louis Pasteur hat den interessanten Satz geprägt. Er hat gesagt, ein wenig Wissenschaft trennt uns von Gott. Viel Wissenschaft bringt uns Gott näher. Also er meinte, wenn ein Mensch sich nur so oberflächlich mit Wissenschaft befasst, dann kann er das so auslegen, naja, dass die Wissenschaft Gott irgendwie in Frage stellt. Aber wenn man den Dingen auf den Grund geht, sagt Louis Pasteur, dann bringt wissenschaftliche Forschung mich eher Gott näher, als dass es mich von ihm entfernt. Alles gut. Aber all diese Argumente haben auch eine Grenze und das müssen wir einfach zugeben. Diese Argumente sind sinnvolle Hinweise, aber keine zwingenden Beweise. Ja, sie geben uns Stoff zum Denken, aber was können diese guten Argumente nicht? Die können uns keine endgültige Gewissheit vermitteln. Diese Argumente machen wahrscheinlich, dass es einen übermächtigen Gott geben sollte. Aber sie sagen uns nicht, wer genau er ist. Und sie sagen uns auch noch nicht, wie dieser Gott, wenn es ihn denn geben sollte, zu uns Menschen steht und wie wir uns ihm gegenüber verhalten sollten. Also wir müssen einfach wissen, dass unsere menschlichen Schlussfolgerungen einiges rausbekommen, aber dass sie im Letzten zu klein sind, um das Wesen Gottes entschlüsseln zu können. Und darum ist die Antwort auf unsere Frage, kann man Gott beweisen, ein bedingtes Ja, ein Ja-Aber. Ja, man kann viel sagen über die Existenz Gottes, man kann vernünftig darüber nachdenken, man kann sehr positive Antworten darauf bekommen, aber hier merken wir einfach auch, wie wir an die Grenzen unseres menschlichen Verstandes stoßen. Wir können viel sagen über seine Existenz, aber wir können letztlich nicht beweisen, wer er ist und wie er ist. Und daraus folgt natürlich nun die entscheidende Frage für uns alle. Wie können wir dann jemals Gewissheit über Gott bekommen? Wie kann ich Gewissheit über meine persönliche Situation vor Gott bekommen? Wie er zu mir steht? Worauf ich mich verlassen kann? Wenn ich heute Nacht sterben würde, was wäre dann? Und woher weiß ich das? Die Antwort ist, denke ich, deutlich. Nur Gott selbst, wenn er denn allmächtig ist, kann diese Grenze von sich aus überschreiten. Nur Gott selbst kann letztlich den entscheidenden Gottesbeweis erbringen. Nur Gott selbst, wenn er denn persönlich ist, kann sich uns Menschen so beweisen, dass wir ausreichend Wahrheit über ihn erfahren, um ihm vertrauen zu können. Und darum lautet die letzte Frage auf unserem Denkweg heute Abend: Hat sich Gott bewiesen? Das ist letztlich die entscheidende Frage. Wir haben gesehen, wie wichtig diese Frage nach der Existenz Gottes ist. Wir haben gesehen, dass man innerhalb bestimmter Grenzen etliche Argumente für die Existenz Gottes anführen kann, dass man viel Sinnvolles auch sagen kann gegen so eine oberflächliche Bestreitung seiner Existenz. Wir haben gesehen, dass wissenschaftliche Gründlichkeit überhaupt nicht im Widerspruch dazu steht, diesem Gott zu glauben. Aber wir haben eben auch gesehen, dass wenn es wirkliche Gewissheit geben soll, dass die nur auf dem Wege zustande kommen könnte, dass dieser Gott sich selbst beweist. Und da ist die schlichte Frage, die am Ende übrig bleibt: Hat Gott sich so bewiesen? Und ich denke, damit ist auch klar, um welche Art von Beweis es sich hier handeln muss. Das kann kein naturwissenschaftlicher Beweis im Labor sein. Gott kann nicht bewiesen werden durch eine chemische Reaktion, sondern es müsste ein historischer Beweis sein. Verstehen Sie, ob Napoleon gelebt hat, ob Karl der Große existiert hat, das können Sie nicht im Labor beweisen, sondern dazu brauchen Sie geschichtliche Beweise. Zeugenaussagen, Indizien, zuverlässige Quellen, das brauchen Sie, wenn Sie Gewissheit über Gott haben wollen. Und wenn Gott eben auf unsere Ebene kommen will, wenn Gott sich uns Menschen verständlich machen will, dann muss er auch diesen Weg gehen, dann muss er den Weg über die Geschichte gehen. Dann muss er in diese Welt reinkommen, dann muss er sich irgendwie zeigen. Dann müsste Gott selbst diese Grenze überschreiten, vor der wir mit unseren Gottesbeweisen und Überlegungen immer wieder zum Stoppen kommen. Dann muss Gott sagen, wer er ist und wie er ist. Dann muss Gott sagen, wie er zu uns steht. Und genau das hat der lebendige Gott getan, der Gott, von dem die Bibel berichtet. Und wissen Sie, das unterscheidet den christlichen Glauben von allen Religionen, die es sonst auf der Welt gibt. Ein Kennzeichen der Religion besteht darin, dass sie den Menschen Anweisungen geben, das und das musst du tun, wenn du zu Gott finden willst, das und das musst du tun, wenn du Gott zufriedenstellen willst. Die Bibel setzt anders an. Wir Menschen haben das manchmal draus gemacht, als ob die Bibel vor allem eine Ansammlung moralischer Regeln wäre. Aber das ist nicht das Hauptinteresse der Bibel, sondern die Bibel setzt daran, dass sie sagt, schau hin, was Gott gemacht hat. Die Apostel sind nicht in erster Linie Morallehrer gewesen. Die Apostel sind nicht Meditationsgurus gewesen, die gesagt hatten, setz dich mal schön hin und meditiere ein wenig und mache diese Übung und jene Übung und dann findest du vielleicht irgendeine Vorstellung von Gott, sondern als was sind die Schreiber der Bibel, die Apostel denn bitte schön aufgetreten? Sie waren Reporter, sie waren Historiker. Lesen Sie mal die Evangelien dazu. Lesen Sie mal, was der Arzt Lukas in seiner Geschichte über die Anfänge der christlichen Gemeinde schreibt. Da wird von Aktionen, von Tatsachen, von Ereignissen berichtet. Sie berichten davon, wie Gott damals in Israel aufgetreten ist vor gut 2000 Jahren. Sie berichten darüber, was damals passierte, welche politischen Rahmenbedingungen geherrscht haben und was er dann hier gemacht hat. Und verstehen Sie, das Zeugnis der Apostel ist deshalb umso glaubwürdiger, weil sie erst selbst durch Beweise davon überzeugt werden mussten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die haben das ja auch nicht von Anfang an geglaubt. Und ein Beispiel dafür ist der Mann, von dem ich Ihnen noch kurz vorlesen will. Johannes der Apostel berichtet darüber im 20. Kapitel seines Evangeliums, seines Berichts über Jesus. Und dieser Mann, der gezweifelt hat, ganz typisch gezweifelt hat, der trug den Namen Thomas. Sie müssen wissen, dass am Ostersonntag, als Jesus die Grabhöhle verlassen hatte, als die Macht des Todes wirklich gebrochen war, als er auferstanden ist. Da war Jesus in einer speziellen Situation seinen Jüngern schon mal begegnet. Und die hatten erst natürlich einen absoluten Schrecken bekommen, weil sie mit nichts weniger gerechnet hatten, als Jesus wieder gegenüberzustehen. Die haben selber gedacht, Tod ist Tod, und dann stand er plötzlich da. Und er ließ sich von ihnen anfassen, dass sie merkten, dass das nicht einfach nur eine Fata Morgana wäre oder eine Vision. Und dieser Thomas war nicht dabei gewesen. Und einige Zeit später hat er seine Kollegen dann getroffen. Können Sie alles in der Bibel nachlesen? Und sie haben ihm berichtet, stell dir vor, wir haben Jesus gesehen. Und das hat Thomas gesagt, gebt mir Beweise. Ihr könnt viel erzählen. Ihr könnt mir viel erzählen, Leute. Ihr seid so in eurer Trauer und in euren Hoffnungen gefangen. Ihr seid doch keine objektiven Berichterstatter für mich. Ich brauche Beweise. Das hat Thomas gesagt. Wörtlich können Sie das nachlesen. In Johannes Kapitel 20, Abvers 24, da steht Thomas, der Zwilling genannt wird, einer der 12 Jünger, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, also die Spuren von der Kreuzigung, die ja erst wenige Tage zurücklag, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege, und meine Hand in seine Seite lege, da hatten nämlich die Soldaten extra nochmal einen Stich mit dem Dolchen durchgeführt, um zu überprüfen, ob Jesus auch wirklich tot war am Kreuz. Und Thomas sagt, wenn ich also nicht meine Hand in diese Narbe lege, wo ihm in die Seite gestochen wurde, kann ich es nicht glauben. Ich brauche Beweise. Eine ganz nüchterne, auch eine verständliche Frage, muss ich sagen. Und die Jünger haben gesagt, warte ab, bis du ihm selbst begegnest. Und dann 8 Tage später, wieder Sonntag, eine Woche nach Ostern und ähnliche Situation. Und nach 8 Tagen, sagt Johannes, waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war diesmal bei ihnen. Und dann kam Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Stellen Sie sich mal die Situation vor. Genau dieselbe Szene wie eine Woche vorher. Nur statt der 10 Jünger sind es jetzt 11, denen Jesus gegenübersteht. Und was macht Jesus? Lesen Sie, wie es weitergeht. Und danach spricht Jesus zu Thomas, Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das heißt auf Deutsch, Thomas macht die Nagelprobe. Daher kommt unser Ausdruck Nagelprobe. Der kommt von dieser Situation. Ich will die Nagelprobe machen. Ich will es genau wissen. Jesus hat zu Thomas gesagt, Thomas, mach die Nagelprobe. Leg deine Hände in die Stellen, wo die Nägel drin gesessen haben. Überzeuge dich selbst, dass ich hier nicht irgendeine Fantasiefigur bin, sondern dass ich wirklich vor dir stehe. Und schauen Sie, Jesus zitiert den Thomas fast wörtlich, denn genau das hatte der ja gefordert. Und ich denke, in dem Moment muss sich Thomas ziemlich ertappt gefühlt haben. In dem Augenblick muss der Thomas gemerkt haben, Mensch, der auferstanden hat mich gesehen, als ich diese Frage stellte, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Und irgendwie ist damit dann der Bann gebrochen. Thomas merkt, Mensch, der Auferstandene ist erschreckend nah. Er ist lebendig. Er geht ein auf das, was ich an Fragen gestellt habe. Er reagiert auf meine Zweifel. Und dann bekommt Thomas etwas zu sehen. Nämlich dasselbe, was die anderen schon eine Woche vorher gesehen hatten. Nämlich diesen auferstandenen Körper von Jesus, der da plötzlich trotz verschlossener Türen im Raum steht und der trotzdem noch die Spuren der Kreuzigung durch die Narben aufweist. Narben im Handgelenk, dort hatte man die Nägel durchgeschlagen und dieser Stich in die Seite. Es wird übrigens in dem Text nicht gesagt, ob Thomas die Hand wirklich reingelegt hat, das wissen wir nicht. Aber es ist erstaunlich, wie weit Jesus dem Zweifler entgegenkommt. Und dass Jesus diesem Zweifler nicht einfach die geballte Faust zeigt und sagt, hey, du hättest auch gleich an mich glauben können, sondern dass er ihm die Nägelmale zeigt. Und so überzeugt Jesus den Thomas, dass er wirklich auferstanden ist und zeigt ihm, ich gehe auf deine Zweifel ein. Ich will dir Antworten auf deine Fragen geben. Und verstehen Sie, das können Sie sehr persönlich auf sich beziehen. Wenn Sie ehrliche, aufrichtige Fragen haben an Gott und über Gott, dann wird Gott alles daran setzen, Ihnen diese Fragen zu beantworten. Gott verlangt ihnen nicht, dass sie aufs Geratewohl die Augen zumachen und irgendwie blind glauben, gegen alles nachfragen und nachdenken. Sie können absolut damit rechnen, wenn sie sich an Gott wenden und sagen, wenn es dich geben sollte, ich will dich finden, ich will dich entdecken, ich will verstehen, was es mit dir auf sich hat, ich will mich ehrlich überzeugen lassen, dann werden sie erleben, dass Gott ihnen Antwort gibt. Uns begegnet Jesus natürlich nicht mit den sichtbaren Narben. Er ist ja dann nach 40 Tagen in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen. Das wird in der Bibel auch sehr nüchtern, sehr kurz beschrieben. Aber uns begegnet Jesus auch auf beeindruckende Weise. Jesus hat nämlich dafür gesorgt, dass die Berichte über seine Narben und über seine Auferstehung historisch wasserdicht und zuverlässig sind. Jesus hat dafür gesorgt, dass wir diese Berichte im Neuen Testament nachlesen können. Sie können in die nächste Buchhandlung gehen und sich dort ein Neues Testament kaufen. Und dann können Sie Matthäus, Markus, Lukas, Johannesevangelium aufschlagen und die Texte lesen. Und Sie werden sehen, das sind keine Märchen. Sie werden sehen, da ist von Indizien die Rede und von Zeugen und von dem leeren Grab. Sie können bei Paulus dann nachlesen im ersten Brief, den er an die Korinther geschrieben hat, wo er eine ganze Zeugenreihe aufführt. Und wissen Sie, die einflussreichen Gegner von Jesus, und Jesus hatte viele einflussreiche Gegner damals, die hätten es sehr leicht gehabt, seine Auferstehung zu widerlegen. Sehr, das wäre sehr einfach gewesen. Die hätten nur auf einem die Leiche hernehmen müssen, auf einen Leiterwagen legen und die Leiche einmal durch Jerusalem karren müssen. Und der ganze Spuk des christlichen Glaubens wäre von einem Tag auf den anderen beendet gewesen. Und wir säßen hier heute garantiert nicht zusammen in diesem Gemeindehaus. Denn es hätte nie eine christliche Gemeinde und nie ein christliches Gemeindehaus gegeben. Verstehen Sie, man kann das nachprüfen. Aber es war nicht möglich, weil es keine Leiche von Jesus gab. Und es gab zuverlässige Zeugen. Und es gab Leute, die dann ihr ganzes Leben auf diese Karte gesetzt haben, dass sie gesagt haben, ich weiß, er ist auferstanden. Ich habe ihn gesehen, ich bin ihm begegnet. Und darum ist er die wichtigste Figur der ganzen Geschichte. Und wissen Sie, das war übrigens auch ein Grund, warum vor einigen Jahren ein Kriminalhauptkommissar Christ wurde. Der war aus der Kirche ausgetreten, Bernd Rhein hieß der, wohnt in der Nähe von Wiesbaden. Der war aus der Kirche ausgetreten, weil ihm das alles zu windig war, die ganze Geschichte, und dann noch die Kirchensteuer und so weiter. Und irgendwann hat er dann aber angefangen, das Neue Testament zu lesen, die Berichte der Bibel. Und er hat das verglichen mit den Berichten, die er sonst als Kriminalkommissar zu lesen und zu bewerten hatte. Und er hat das gelesen und er hat gesagt, nein, das ist zuverlässig. Das ist vernünftig berichtet. Und nach allem, was ich da lese, muss ich davon ausgehen, dass es wirklich so war, dass er wirklich auferstanden ist. Und er hat dann die gleichen Konsequenzen daraus gezogen wie Thomas. Schauen Sie, als Thomas das kapiert hat am Ende hier, was macht Thomas dann? Ich lese Ihnen, wie das ausgegangen ist. Thomas, als Jesus das sagte, antwortete und sprach zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Thomas hat das kapiert. Verstehen Sie? Und das hängt auch wieder mit seinen Zweifeln von vorher zusammen. Warum hatte Thomas denn gezweifelt? Er hatte gezweifelt, weil er wusste, wie ungeheuerlich diese Behauptung war, dass da einer tatsächlich auferstanden sein sollte. Das war absolut undenkbar. Aber jetzt weiß er, das Undenkbare ist wirklich passiert. Jetzt sieht er, das, was ich für absolut unmöglich gehalten hatte, ist wahr. Und jetzt kapiert er, dann muss er Gottes Sohn sein. Es ist so unvorstellbar, was hier passiert ist. Deswegen habe ich ja so gezweifelt. Aber ich kann es nicht mehr leugnen. Er muss Gottes Sohn sein. Er hat den Tod besiegt. Und wenn er Gott ist, dann hat er das Sagen. Und wenn er das Sagen hat und Gottes Sohn ist, dann hat er die Macht über alles. Und dann ist er auch der Herr. Und dann will ich mich auch vor ihm beugen. Und dann will ich, dass auch mein Leben ihm gehört. Und dann will ich ihn anbeten. Und dann will ich in Zukunft auch keine Kompromisse mehr machen. Dann will ich ihm persönlich gehören und dann will ich ihm mein Leben anvertrauen für jetzt und alle Ewigkeit. Mein Herr und mein Gott. Und wissen Sie, das ist die einzig logische Reaktion, wenn Jesus wirklich lebt. Das ist nicht so eine persönliche Zugabe von Thomas, dass er sagt, gut, du bist auferstanden, dann will ich dich auch anbeten. Sondern wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist das die einzig vernünftige Reaktion von mir und Ihnen allen, zu sagen, ja, es ist, wenn es wahr ist, Herr, dann bist du Gottes Sohn. Und dann will ich dich auch ehren und will ich dich anbeten. Wissen Sie, C.S. Lewis war ein berühmter Literaturprofessor aus Oxford, der hatte lange mit dem Glauben wenig am Hut gehabt, der hatte lange an vielem gezweifelt, was die Bibel sagte. Und dann hat er genau das Gleiche gemacht wie der Kriminalhauptkommissar. Er hat die Texte gelesen und je länger er die Texte las und er hat sie verglichen, er war Literaturwissenschaftler, er wusste, was Mythen sind, er wusste, was Legenden sind, er wusste, was Märchen sind und er hat immer gesagt, die Texte sind einfach anders. Als Literaturwissenschaftler muss ich sehen, das können keine Mythen sein, das können keine Legenden sein, das ist zu real. Und irgendwann kam er dann zu dem Punkt, dass er begriffen hat, es ist so geschehen. Und dann hat er diesen großartigen Satz gesagt. Er hat gesagt, es gibt nur ein Entweder-Oder, wir müssen uns entscheiden. Entweder war dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wenn Jesus all das gesagt hat, was er gesagt hat und getan hat, was er getan hat. Jesus hat gesagt, an mir entscheidet sich euer Leben. Jesus hat gesagt, ob einer an mich glaubt oder mich verwirft, das entscheidet darüber, ob er am Ende bei Gott im Himmel ankommt oder verloren geht. Und C.S. Lewis sagt, jemand, der so etwas sagt, der kann nur entweder Gottes Sohn sein oder er war ein Narr oder er war ein Verrückter. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder ihn als Dämon töten oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann nicht mehr gönnerhaft sagen, Jesus war eben ein guter Lehrer der Menschheit. Denn Jesus hat so viel Unerhörtes gesagt und Jesus ist mit so einem unerhörten Anspruch aufgetreten, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Entweder ist es wahr oder man müsste ihn verfolgen. Ich komme zum Schluss. Jesus sagt ja dann zum Thomas noch, diesen letzten Satz, er sagt, Thomas, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist interessant. Jesus hat den Glauben von Thomas nicht in Frage gestellt. Jesus sagt nicht, du hast mich gesehen, aber glückselig sind die nicht sehen und trotzdem glauben. Nein, Jesus hat den Thomas voll angenommen. Und wir wissen, dass Thomas später eine große Missionstätigkeit in Indien und Persien entfaltet hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn er dort gepredigt hat, dann wird er oft von dieser Situation erzählt haben. Dann wird er oft gesagt haben, Leute, ich habe es total bezweifelt. Ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann bin ich ihm begegnet. Und dann war mir klar, er lebt wirklich. Aber was meint Jesus mit diesem Satz, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben? Da wirft Jesus schon gewissermaßen den Blick in die Zukunft auf uns, darauf, wie wir zum Glauben kommen. Selig werden die in Zukunft werden, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und was heißt hier, die nicht sehen? Die nicht sehen, das sind nicht die, die ihren Verstand abschalten. Das sind nicht die, die einfach ins Blaue hinein glauben. Sondern die nicht sehen, das sind wir. Wir können Jesus nicht anfassen. Optisch können wir ihn noch nicht sehen. Akustisch können wir ihn noch nicht wahrnehmen, wie die Augen und Ohren zeugen damals. Weil wir in einer anderen Zeit leben, 2000 Jahre später. Dieser erste Zeugenkontakt, das war die Aufgabe der Apostel und einiger anderer. Und für die war es wichtig, die mussten ihn sehen, die mussten die Last der ersten Zeugen tragen, weil wir uns auf ihr Zeugnis heute verlassen können müssen. Und wir sollen und können jetzt ihre Berichte lesen. Wir können jetzt diese Tatsachen erfahren, die sie damals gesehen und aufgeschrieben haben. Und dadurch bekommen wir genauso zuverlässige und richtige Informationen über Jesus, wie auch die Apostel sie hatten. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin dem Thomas wirklich dankbar, dass er so hartnäckig war. Ich bin ihm absolut dankbar, dass er diese Frage damals gestellt hat. Denn dadurch war die Nagelprobe nochmal gemacht worden. Diese Zweifel muss ich nicht mehr haben, die Thomas hatte, weil er sie gewissermaßen stellvertretend für mich geäußert hat. Und ich bin so dankbar, dass Jesus ihm geantwortet hat. Und dass Jesus ihn nicht im Dunkeln gelassen hat. Gott hat sich selbst bewiesen. Ja, das hat er getan. Gott hat sich selbst bewiesen in seinem Sohn Jesus Christus. Und darum haben wir heute die Möglichkeit, diesem persönlichen Gott zu vertrauen. Darum ist es für Sie das Klügste, was Sie tun können, sich vor diesem persönlichen Gott zu beugen. Er hat Ihnen so viel gezeigt von sich. Und er hat dafür gesorgt, dass Sie davon so viel mitbekommen können. Und so haben viele, viele Menschen, die erst sehr skeptisch waren, am Ende gemerkt, und das ist doch wahr. Und es lohnt sich doch, dass ich ihm mein ganzes Leben anvertraue. Und einer, der auch so skeptisch war, auch so ein Spätberufener, den will ich hier am Schluss nennen, das war der Apostel Paulus. Paulus hat alles getan, um die Leute von Jesus zu verfolgen und in den Knast zu bringen, weil er sagte, sie verdummen die Leute. Bis zu dem Tag, an dem er selbst Jesus begegnet ist. Und dann wurde er der begeistertste Prediger für diesen Jesus Christus. Und dann hat Paulus diesen Supersatz geschrieben, den ich Ihnen noch mitgeben will. Paulus hat geschrieben, Gott beweist seine Liebe. Von wegen Beweis, darum geht es ja. Gott beweist seine Liebe zu uns. Also Paulus sagt, Leute, Gott hat den Beweis geliefert. Gott hat seine Liebe zu euch bewiesen. Und Paulus fügt da noch hinzu, wodurch? Dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist seltsam. Was schreibt Paulus da? In Christus beweist Gott seine Liebe, dass Jesus am Kreuz stirbt und dann aufersteht. Warum soll das ein Beweis von Gottes Liebe sein? Warum war es nötig für den Beweis von Gottes Liebe, dass Jesus am Kreuz stirbt? Was tut die Liebe? Wissen Sie, Liebe gibt das, was der andere braucht. Das ist Liebe. Wenn Sie Ihre Frau lieben, dann werden Sie Ihrer Frau versuchen zu geben, was Ihre Frau braucht. Wenn Sie Ihre Kinder lieben, dann werden Sie versuchen, Ihren Kindern zu geben, was Ihre Kinder brauchen. Und weil Gott uns liebt, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das steht für uns gestorben. Das heißt, wenn er nicht für uns gestorben wäre, dann hätten wir selber sterben müssen. Das sagt Paulus hier. Ja, aber Paulus, ist doch eine Binsenweisheit, wir müssen doch sowieso alle sterben. Der eine mit 70, der andere mit 90. Aber wir müssen doch sowieso alle sterben. Wie kannst du sagen, Christus ist für uns gestorben? Und wenn man genauer nachliest, was Paulus da meint, die Bibel redet davon, ja, das eine Sterben ist das normale Sterben, das jeden von uns trifft. Aber es gibt noch ein zweites Sterben, von dem die Bibel redet. Und dieses zweite Sterben besagt, dass man nach dem Tod auf ewig von Gott getrennt sein wird. Das zweite Sterben bedeutet, dass man nicht nur aus diesem Leben rausgeht, sondern dass man am Ende weg ist von dem Gott, den man sein Leben lang abgelehnt hat. Und dass man in der Gottesferne auf ewig verloren sein wird. Und das ist das, was Jesus die Hölle genannt hat. Und Paulus sagt, das wäre normalerweise unser Platz, weil wir Gott gegenüber sehr ignorant auftreten. Weil wir ihn links liegen lassen und weil wir ihn letztlich verwerfen. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist. Dass Christus auf sich genommen hat, die Strafe durch seinen Tod am Kreuz, die wir nicht tragen konnten. Und jetzt ist er der uns freisprechen kann, weil er alles für uns getragen hat. Und deswegen haben Sie jetzt die Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen. Deswegen haben Sie jetzt die Chance, dass der heilige, ewige Gott Ihr Vater wird. Deswegen können Sie heute Abend diese Gewissheit bekommen, dass ihr Leben nicht irgendwie im Dunkeln endet, dass ihr Leben nicht auf irgendeine graue, ungewisse Zukunft zugeht und dass ihr Leben schon gar nicht in der Hölle enden wird, sondern dass sie auf ewig bei diesem heiligen, liebevollen Gott sein werden, dem sie alles verdanken. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sie können sich an Jesus wenden. Er lebt, er ist auferstanden. Sie können ihm das sagen, Herr, ich gebe zu, dass ich es bisher so nicht gesehen habe. Ich gebe zu, dass ich bisher nicht begriffen habe, wie sehr ich dich brauche, um wirklich mit meinem Leben zurechtzukommen. Wie sehr ich dich brauche, dass meine Schuld vergeben wird. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast. Ich danke dir, dass du die Strafe für meine Schuld auch getragen hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du mein Leben rettest, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du mir das ewige Leben schenkst, so wie du es deinen Leuten versprochen hast. So können sie sich an Jesus wenden. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, dass sie irgendwelche großen religiösen Sätze sagen. Es kommt nicht darauf an, dass sie an irgendeinem Ritual teilnehmen. Es ist auch völlig egal, wo sie diesen Satz sprechen, ob sie den bei sich zu Hause unter der Bettdecke sprechen, ob sie irgendwo in einen Raum gehen, wo sie einfach Ruhe haben. Gott ist ja überall, er sieht sie ja, Jesus ist ja da. Und er sieht ihr Herz. Es kommt auch nicht darauf an, dass sie exakt die richtigen Worte finden, sondern es kommt darauf an, dass sie einfach zugeben, wie sehr sie ihn brauchen und dass sie zugeben, dass sie ohne ihn verloren und ein Sünder sind. Und dass sie das akzeptieren, was er für sie getan hat. Und dann werden sie sich so vor ihm beugen wie Thomas. Und werden zu Jesus sagen, ja, mein Herr und mein Gott. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, danke, dass das wahr ist, dass du, auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen, wie es ja auch da in der Bibel steht, wenn wir deinen Körper nicht so anfassen können, wie es die ersten Zeugen konnten, Herr, dass du trotzdem real da bist, dass du auferstanden bist, dass du die Macht des Todes gebrochen hast und dass du die Macht unserer Schuld gebrochen hast, Herr, weil du alles auf dich genommen und getragen hast, damit wir Vergebung bekommen können und ewiges Leben. Und habe Dank, Herr Jesus Christus, dass seitdem das damals geschehen ist, mit der Auferstehung und mit dem Thomas, dass durch die Jahrhunderte hindurch unendlich viele Zweifler von dir überzeugt worden sind. Und habe Dank, dass jeder, der dich aufrichtig sucht, dass du dem versprichst, dass er dich auch finden wird. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, wenn hier heute jemand sein sollte oder einige sein sollten, die dir noch nicht glauben, die noch nicht diesen Schritt zu dir hin getan haben, den Thomas getan hat, dann bitte ich dich, dass du ihnen den Mut gibst, ehrlich zu werden vor dir und dass du ihnen den Mut schenkst, wirklich dich anzurufen und dass sie zugeben, ja, Herr Jesus, ich brauche dich und dass sie bereit sind, sich abhängig zu machen von dir und das große, große Geschenk des ewigen Lebens von dir anzunehmen. Danke, Herr, dass du wirklich da bist und dass du gesagt hast und versprochen hast, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen. Amen.